Lasst uns miteinander den ersten Korintherbrief aufschlagen. Wir haben ja schon vor einiger Zeit einmal angefangen, den Anfang des ersten Kapitels des ersten Korintherbriefs miteinander zu betrachten. Und ich möchte gern mit uns heute die zweite Hälfte dieses ersten Kapitels betrachten. Und durch Gottes Hilfe werden wir da sicher manches auch finden, was uns in unserer heutigen Zeit hilft, in unserem persönlichen geistlichen Leben, auch in unserem gemeindlichen Leben, eine klare Orientierung zu bekommen. Paulus hat diesen ersten Korintherbrief an eine junge Gemeinde geschrieben, die geistlich in vielem noch nicht richtig gefestigt war, die noch nicht ein klares Verständnis hatte in vielem von dieser kostbaren himmlischen Berufung, die sie durch die Gnade Gottes empfangen hatten. Da ging es recht menschlich zu. Paulus sagt, ihr seid fleischlich. Ihr habt noch nicht so ganz verstanden, zu was euch Gott eigentlich gemacht hat, zu Geheiligten in Christus Jesus, zu der Gemeinde des lebendigen Gottes. Und so will Paulus in dem Abschnitt, den wir jetzt miteinander betrachten wollen, den Gläubigen in Korinth etwas deutlich machen von dem wahren Fundament, auf dem ihr Glaube und auch ihr Gemeindeleben aufgebaut sein sollte, nämlich dem biblischen Evangelium von dem gekreuzigten und auferstandenen Christus. Und wir müssen wissen, dass auch schon damals diese Gemeinden nicht irgendwelche idealen, reinen Gemeinden waren. Manchmal hat man so das Gefühl, ja, damals zur Apostelzeit, da war noch alles in Ordnung. Da waren die Gemeinden noch so, wie sie sein sollten. Aber heute, gut, wir wissen, dass heute viel Not und viel verkehrte Entwicklungen in der Gemeinde Gottes sind. Aber wir müssen auch sehen, dass das nicht anders war in der apostolischen Gemeinde. Dass dort auch gewaltige Spannungen und Kämpfe waren. Dass dort auch immer wieder der Einfluss von anderen Lehren, von anderen Geistern sichtbar wurde, die dem biblischen Evangelium und dem Willen Gottes widerstanden haben. Und ich denke, wir sehen das auch ein Stück hier in dem, was uns Paulus über die Verkündigung des Evangeliums zu sagen hat. Ich lese mal 1. Korintherbrief, 1. Kapitel ab Vers 17. Denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen, und zwar nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftet wird. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen, und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist der Weise? Wo der Schriftgelehrte? Wo der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben. Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus dem Gekreuzigten. Den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung, damit es geschehe, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. So bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Soweit einmal Gottes Wort. Paulus kommt hier zum Zentrum. Zum Zentrum seines Dienstes, seiner Verkündigung. Zu dem Zentrum, das auch uns immer wieder wichtig werden muss. Vielleicht werden wir von mancherlei Dingen auch in unserem geistlichen Leben, in unserem menschlichen Leben abgelenkt von diesem einen Christus, der Gekreuzigte. Und vielleicht kann es geschehen, dass wir auf andere Wege kommen, als die, die Gott in seinem Wort uns vorgegeben hat. Und deswegen ist es immer wichtig, uns zu erinnern. Paulus hatte einen ganz klaren Auftrag. Er sollte das Evangelium verkündigen. Evangelium, wollen wir uns noch einmal erinnern, das ist ja die gute Botschaft. Das ist die Rettungsbotschaft, die Heilsbotschaft. Das ist der Sinn dieses griechischen Wortes Euangelion. Ja? Also das, eine Botschaft von der Errettung, das wurde verwendet, wenn zum Beispiel eine belagerte Stadt einen Ausfall machte und sie hatten das Heer der Belagerer geschlagen und die drohende Zerstörung und Ermordung aller Bewohner der Stadt war abgewendet, dann kamen Siegesboten. Ja, so wie damals die Läufer, die zu David kamen und gesagt haben, die Ammoniter sind besiegt, die Schlacht ist geschlagen. Ja, oder auch bei Amnon und Absalom. Diese Siegesboten, das ist Euangelion, die frohe Botschaft, die Siegesbotschaft, die Heilsbotschaft. Wir sind gerettet. Die tödliche Bedrohung ist abgewendet. Das ist eigentlich der Sinn dieses Wortes Evangelium. Und das ist das, was Paulus als Auftrag hatte, was ihm im Herzen gebrannt hat, was ihn verzehrt hat, dieses Verlangen und dieser geistgewirkte Drang, diese Rettungsbotschaft klar und deutlich zu verkündigen. Auch verkündigen ist ja ein Schlüsselwort in unserem Absatz. Hier steht das griechische Wort für als Herold eine Botschaft verkündigen. Ja? Die Könige und Fürsten, die Großen der damaligen Zeit, hatten ja noch nicht die Massenmedien zur Verfügung. Die konnten keine Fernsehansprachen halten, wenn sie sich an ihr Volk wenden wollten. Ja? Sondern sie hatten Herolde. Sie hatten Boten, die vom König selbst die Botschaft, die er an sein Volk richten wollte, wortwörtlich gehört haben, niedergeschrieben haben und dann auf den öffentlichen Plätzen in den Städten und Dörfern zu verkünden hatten. Ja? Heroldsbotschaft. Ja, wir kennen das auch aus dem Mittelalter bei uns in Deutschland. Und diese Herolde, die haben nicht irgendetwas erzählt, was von ihnen kommt. Ja? Ein Herold konnte nur jemand sein, der im Dienst des Königs stand und der die Worte des Königs verkündigte. Nichts Eigenes. Ja, wehe dem Herold, der da irgendetwas dazugefügt hätte oder weggetan hätte. Also wenn da bei uns Predigen oder Verkündigen in den Bibeln steht, dann steht im Wesentlichen in vielen Stellen im Griechischen dieses Wort Herolden, als Herold proklamieren, die Botschaft des Königs, die Botschaft Gottes. Ja? Und das ist die Aufgabe des Paulus gewesen, dass er als ein Herold des höchsten Gottes die Botschaft von der Errettung verkündigen sollte. Und jetzt spricht er etwas an, was ein Schwachpunkt war bei den Korinthern, ganz offensichtlich. Sie haben an seiner Verkündigung Anstoß genommen, weil er ganz offensichtlich rhetorisch nicht so besonders gut und geschickt war. Wir wissen nicht genau, was es war, ob das auch ein Sprachfehler war, aber auf jeden Fall hat er nicht so verkündigt, wie es manche fleischliche Korinther gerne gehabt hätten. Und dazu muss man wissen, dass eben vom Griechischen her die Redeweisheit etwas ganz, ganz Wichtiges war. Ja, wir wissen ja, der Begriff Rhetorik kommt ja aus dem Griechischen. Wir wissen, dass es auf den Marktplätzen der griechischen Städte, besonders natürlich auf dem Areopag in Athen, da gab es täglich Duelle von Rhetoren, von irgendwelchen Rednern, die irgendwelche Ideen mit glänzenden, geschliffenen Argumenten und Worten verteidigt haben. Und die Griechen, die hatten eine Freude daran, da dabei zu sitzen und so zu gucken, wie viele Punkte hat der, wie viele Punkte hat der. Und am Schluss haben sie gesagt, ja, der war besser. Ja. Worum es da eigentlich ging, das war zweitrangig. Ja. Die Botschaft selber stand nicht im Mittelpunkt, sondern es stand im Mittelpunkt, dass jemand mit dem Florett des Wortes so richtig schön fechten konnte und dem anderen elegant eins auswischen konnte. Das war Rhetorik, das war Redekunst. Ja. Und das war ganz hoch im Kurs bei den Griechen, bei den Heiden. Und wir sehen immer wieder, wie bei den Korinthern manche Prägungen aus dem alten Leben noch so in dieses neue Leben mit Christus hineingeflossen sind. Und Paulus muss das korrigieren von Gott her. Ja? Er zeigt ihnen, schaut mal her, ich will gar nicht Redeweisheit. Gott hat mich auch so gemacht, dass ich es gar nicht kann. Wir wissen aus dem zweiten Korintherbrief, da waren andere Leute nach Korinth gekommen, die hatten eine ganz beeindruckende Redeweisheit. Ja? Und das waren die Überapostel. Und die Korinther hatten offensichtlich gemeint, also Paulus ist da eher mickrig. Ja? Also eigentlich ja, können wir den vergessen fast, ja, gegenüber diesen anderen beeindruckenden Rednern. Und da zeigt Paulus, es ist gar nicht Gottes Absicht, dass das Evangelium verkündigt wird, wie es die Wortfechter auf euren Marktplätzen mit irgendwelchen philosophischen Thesen tun. Es geht nicht darum, es in glänzender Weise zu tun, geschliffen. Denn sonst würde das Kreuz des Christus entkräftet oder zunichte gemacht, seiner Kraft beraubt werden. Das ist ein ganz interessanter Gedanke, den sollten wir uns wirklich mal überlegen. Paulus sagt hier, wenn ich Redeweisheit anwenden würde, menschliche Tricks, Schulung als Rhetor, um das Evangelium zu verkündigen, dann würde damit das Kreuz des Christus zunichte gemacht. Es würde entkräftet. Es würde nicht mehr diese Kraft haben. Warum? Weil das Kreuz des Christus keine menschliche Sache ist. Keine Sache von menschlicher Weisheit und menschlichen Gedanken, sondern es ist ein göttliches Geheimnis. Es ist etwas Geistliches und Göttliches und geistliche und göttliche Dinge verderben, wenn wir sie auf Menschenweise weitergeben und nicht auf Gottes Weise. Oder mit anderen Worten gesagt, es besteht ein Zusammenhang zwischen der Botschaft und der Vermittlung der Botschaft. Ich kann nicht sagen, ich habe die gute Botschaft des Evangeliums, egal wie ich verkündige sie eben jetzt mal mit allen möglichen modernen menschlichen Mitteln. Hauptsache irgendwas kommt rüber. Sondern Paulus sagt hier, es kommt sehr darauf an, wie das Evangelium verkündigt wird. Sonst redest du vielleicht vom Kreuz des Christus, in Wirklichkeit machst du aber dieses Kreuz zunichte, entkräftest es, beraubst es seiner Kraft. Und wenn wir heute genau in unsere Zeit schauen, dann geschieht genau dies bei sehr, sehr viel Evangeliumsverkündigung, die wir heute haben. Das ist eine traurige Sache, aber das Wort vom Kreuz wird heute oft nicht so verkündigt, wie es Paulus hier ganz klar als Norm festlegt. Wir wissen ja, Paulus sagt, ahmt mich nach. Ja, das konnte er nur sagen, weil er inspiriert war, weil Gott selber ihn uns zum Vorbild gemacht hat. Ja? Und jetzt sagt er etwas über diese wunderbare Botschaft, der wir unser Leben verdanken. Wir sollten immer wieder dran denken, das Wort vom Kreuz. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Wir müssen nochmal uns bewusst machen, was hatte denn dieses Wort Kreuz für eine, ja, für einen Beigeschmack, für einen Anklang bei den Menschen damals. Ja? Das war ein absolutes Schreckenswort. Das Kreuz, das war so ungefähr wie der elektrische Stuhl. Ja, das war die Hinrichtungsmethode der römischen Weltmacht für die Schwerverbrecher, für die Rebellen und Aufrührer, für den Abschaum. Nicht jeder wurde gekreuzigt, Ein anständiger römischer Bürger durfte gar nicht gekreuzigt werden, selbst wenn er jemanden umgebracht hat. Ja? Der wurde enthauptet oder auf eine andere Weise getötet. Kreuzigung war bestimmt für die Allerschlimmsten. Für die, wo die römische Weltmacht ein öffentliches Exempel statuieren wollte, die sie zur Abschreckung vor die anderen hingehangen hat, damit sie sehen, oh, wenn wir sowas machen wie der, dann geht's uns dreckig. Lasst uns lieber vorsichtig sein. Ja? So war das Kreuz. Und es ist kein Wunder, dass dieses Wort vom Kreuz für viele ein Anstoß war. Ja? Dass die Griechen gesagt haben, Leute, jemand, der als Verbrecher da hingerichtet wird, was hat der uns zu sagen? Der Mann ist doch gescheitert. Was wollen wir denn mit so einem? Der kann uns keine Weisheit mehr beibringen. Und auch die Juden. Für die Juden war es ein Ärgernis. Wenn Paulus gesagt hätte, Leute, die Beschneidung ist gut und recht und wir werden sicher dadurch gerettet, aber lasst uns noch den Messias zusätzlich haben, dann wäre das vielleicht eine akzeptable Botschaft für viele Juden gewesen. Aber dass Paulus gesagt hat, allein Christus, und zwar der gekreuzigte Christus, der für uns gestorben ist, der hingerichtet wurde für uns, allein der rettet, allein der macht gerecht, nicht eure Werkgerechtigkeit, nicht eure Gesetzeserfüllung, nicht eure Frömmigkeit macht euch vor Gott angenehm. Das war eine Botschaft, die hat die Juden geärgert. Und wir wissen ja, was Paulus passiert ist, als er das Wort vom Kreuz verkündigt hat. Wir wissen ja aus der Apostelgeschichte, wie sie geschäumt haben, wie sie den Abschaum der Heiden aufgehetzt haben und ihn versucht haben umzubringen. Ja, einmal haben sie ihn gesteinigt und halbtot aus einer Stadt rausgeschleift. Ihr Lieben, und was macht Paulus? Er steht auf und er geht in die nächste Stadt und verkündigt genau dieselbe Botschaft wieder. Und zwar auch wieder erst bei den Juden. Versteht ihr das? Das ist ein Wunder. Ja? Das zeigt, wie Paulus vom Geist Gottes getrieben und erfüllt war. Er hat nicht menschlich gedacht. Wenn er menschlich gedacht hätte, hätte er gesagt, oh, jetzt lassen wir erst mal Gras drüber wachsen, jetzt erholen wir uns erst mal 4 Wochen irgendwo und schauen mal, dass wir da irgendwie drüber wegkommen und dann vielleicht wieder. Aber nicht mehr in der Synagoge, ja? Gleich bei den Heiden. Nein, Paulus hat einen solchen Mut, eine solche Kraft gehabt. Er war so überzeugt davon, dass dieses Wort vom Kreuz lebenswichtig ist für uns alle, dass er hingegangen ist und genau dasselbe wieder gemacht hat, wo er beinahe umgebracht worden wäre kurz vorher. Ja? Warum? Weil er gewusst hat, dieses Wort vom Kreuz ist eine Gotteskraft. Dieses Wort vom Kreuz hat eine ganz enorme Kraft, Menschenleben zu verwandeln und Menschen, die völlig verloren sind, zu erretten. Das hatte er bei sich selber erfahren. Und deswegen war er eifrig und bereit, dieses Wort zu verkündigen, egal was die Leute gesagt haben. Schaut, und das fehlt uns oft heute. Ja? Da schließe ich mich völlig mit ein. Es fehlt uns dieser Mut, dieser geistgewirkte Mut, diese Botschaft zu verkündigen, weil sie von dem höchsten Gott kommt, weil sie eine Gotteskraft ist, auch wenn wir schon vorher uns ausrechnen können, dass da mancher vielleicht spöttisch das Gesicht verzieht und sagt, nein, danke, also das möchte ich nicht wissen. Ja? Kriegt man immer wieder zu hören, wenn man beim Büchertisch Traktate verteilt, ja? Dann so ein seltsamer Blick, ja? So leicht mitleidig, leicht verächtlich, ja? Und dann, nee, das will ich nicht haben, davon will ich nichts hören. Ja? Das sind so Dinge. Und es nimmt uns oft den Mut, diese Botschaft glasklar weiterzugeben. Paulus hat es getan, obwohl er noch viel mehr Widerstand hatte, als wir es haben. Er hat gewusst, ja, für die, die verloren gehen, es ist eine Torheit. Wir können das Kreuz, wir können diese Botschaft von dem Retter, von dem Blut Jesu Christi, das allein Sünden abwäscht. Wir können sie nicht angenehmer machen für die Heiden. Das ist ja das, was man heute versucht. Man versucht, diese Botschaft stromlinienförmig zu machen, sie zu verzieren, sodass doch irgendwas dabei ist, was auch die Heiden noch beeindrucken könnte und was sie bewegen könnte, sich doch überreden zu lassen, auch Christ zu werden. Ja? Um ein weniges und du überredest mich, dass ich Christ werde, sagt einmal so ein Heide dem Paulus. Ja? Darum geht es aber nicht. Ja? Diese Botschaft wird immer anstößig sein für den natürlichen, sündigen Menschen. Weil sie erinnert ihn daran, dass er ein Verlorener ist, ein Rebell, dass er verdorben ist. Und wer will das schon gerne hören? Die Griechen waren überzeugt davon, dass sie eine edle Natur hatten, dass sie einen Geistesfunken hatten, dass zumindest ihr Intellekt und ihre Weisheit etwas Göttliches war, ein göttlicher Funke, der sie sogar erlösen konnte. Ja, das sind auch die Gedanken der Gnosis, die da mit hineinspielen, die auch in die christliche Gemeinde hineinkamen. Ja, Erlösung durch Erkenntnis, durch Wissen. Ja, aber die Bibel sagt, es ist alles nichts. Es ist alles nichts, es zählt nicht vor Gott, du taugst nichts vor Gott, so wie du bist. Wer traut sich denn schon, so eine Botschaft heute weiterzusagen? Ja? Heute sagt man, Gott liebt dich, so wie du bist wertvoll, du bist angenommen. Das ist ja alles gar nicht völlig falsch, ja? Aber es ist falsch, wenn man nur das verkündigt und die Verdorbenheit und Verlorenheit des Sünders weglässt. Für jemand, der bloß von Gott geliebt und angenommen ist und wertvoll bei Gott ist, braucht niemand am Kreuz zu sterben. Ja, am Kreuz sterben muss man nur für Sünder, die denselben Tod verdient hätten. Das ist ja die Botschaft. Ja, für die einen war das ein völliges Ärgernis. Wir können uns das vorstellen, heute vielleicht so ein Richter oder ein Lehrer oder ein geachtetes Mitglied der heutigen Gesellschaft, zu dem man hinkommt und sagt, oder Albert Schweitzer, der für die armen Schwarzen in den Dschungel gegangen ist, ja, und da kommt jemand zu dem und sagt, ja, sie sind verloren. Gott hat sie verworfen, wenn sie nicht umkehren und einfach Jesus Christus als Gekreuzigten annehmen, dann gehen sie verloren. Er sagt, ich mit meinen guten Werken, ja, was ich alles hier tue für die Menschen, ja, ich habe noch nie gestohlen, wir kennen ja die ganzen Argumente, ich habe noch nie was wirklich Böses gemacht. Ich gehe doch nicht verloren. Und deswegen ist es ganz klar, für alle die, die selbstgerecht sind, ist das Wort vom Kreuz etwas, was ihren Widerstand immer erregen wird. Da brauchen wir uns nicht drüber zu wundern. Das ist so und das muss auch so sein. Letztlich verkündigen wir es auch nicht, um denen zu gefallen, die daran Anstoß nehmen, sondern wir verkündigen es, weil wir wissen, dass Gott Menschen berufen will, dass Gott Menschen kennt, denen diese Botschaft zu einer rettenden Gotteskraft wird, durch die sie Licht bekommen und Befreiung und Erlösung um deretwillen. Paulus sagt einmal im 1. Timotheusbrief, deshalb erdulde ich dies alles, um der Auserwählten willen, damit auch sie dieses Heil empfangen. Mit Herrlichkeit. Ja? Ich erdulde das alles um der Auserwählten willen. Ich weiß, dass viele meine Botschaft ablehnen und trotzdem verkündige ich sie weiter. Möchte der Herr uns doch schenken, dass wir auch diesen Eifer und diese Bereitschaft wieder neu haben, das Evangelium als unverfälschtes Wort vom Kreuz zu bezeugen und zu verkündigen. In dem Wissen, vielen ist es eine Torheit, aber denen, die gerettet werden, ist es eine Kraft Gottes. Und jetzt noch einmal dieses göttliche Urteil. Und da müssen wir durchschauen und uns auch diese Sicht zu eigen machen. Das ist ganz wichtig. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Die Menschen haben sich etwas darauf eingebildet, auf ihre Redekunst, auf ihre tiefen Gedanken. Wie gesagt, die Philosophen, das waren ja die Weisheitsliebhaber, ja. Philosophie heißt Liebe zur Weisheit. Das waren Leute, die haben sich Gedanken gemacht, wie wohl die Welt entstanden ist, was der Sinn des Lebens ist. Lauter tiefschürfende Gedanken. Es war nur ein Fehler dabei. Sie haben nicht den lebendigen Schöpfer Gott und seine Offenbarung, sein Wort zur Grundlage gehabt, sondern Spekulationen, Vermutungen. Ja? Plato hat gesagt, alles, was da existiert, sind Ideen. Die Materie, die kommt nur aus den Ideen. Und die Ideen sind die Ursubstanz irgendwo. Ja? Andere haben gesagt, Heraklit, alles ist Materie. Die Gedanken sind nur ein Ausfluss der Materie. Ja? Und jeder hat ein bisschen rumgetastet wie ein Blinder an irgendeinem Objekt und hat gesagt, nein, nein, das ist ganz klar, so ist es. Ja. Aber niemand hat das Wesentliche erfassen können, weil sie alle einen verfinsterten Verstand hatten. Und der lebendige Gott hat sein Urteil über diese Leute gesprochen. Die Weisheit der Weisen und der Verstand der Verständigen zählt nichts vor dem heiligen Gott. Sie können Gott nicht erkennen und nicht verstehen, weil sie durch die Sünde ein verfinstertes Herz haben. Das ist nicht das Problem, dass sie zu wenig Verstand hätten. Ne? Manche Leute haben einen beeindruckenden Verstand, einen riesen IQ, ja, wo es einem vielleicht schwindelig wird. Ja? Aber was nutzt denn das, ihr Lieben? Das kleinste Kind, das den Herrn Jesus angenommen hat, ist 1000-mal weiser als der höchste Professor, ja, als Einstein und Hawkins zusammengenommen. Kannst du vergessen. Das ist eigentlich die ganz schlichte Botschaft dieser Abschnitte. Ja? Diese ganzen beeindruckenden Worte. Wisst ihr, ich habe auch mal Konfuzius gelesen und die Bhagavad Gita und alle möglichen Weisheitsbücher, Zen-Bücher, Buddhas, Botschaften. Ja? Viele eindrucksvolle religiöse Worte. Ja? Daran fehlt es nicht in unserer Welt. Ja? Nur sie bringen keine Errettung, sie bringen kein Leben, kein Licht, sondern jeder tappt weiter in der Finsternis. Und dann kann man mal die eine Idee lesen und ist begeistert davon, dann liest man den nächsten, der sagt gerade das Gegenteil, ja, ist auch begeistert, und dann der dritte sagt wieder was anderes, ja, aber irgendwo führt es nirgends hin. Versteht ihr? Es gibt keine Lebensveränderung durch diese ganzen Menschenweisheitsbotschaften. Aber bei Gott gibt es Lebensveränderung. Bei Gott gibt es dieses neue Leben, aber nur durch Christus, den Gekreuzigten. Nur auf diesem Weg, der anstößig ist. Gottes Urteil sollte auch unser Urteil sein. Wo ist der Weise, fragt Paulus, wo der Schriftgelehrte, wo der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Ja? Also diese Leute, es hat vielleicht manchen auch ein bisschen zu schaffen gemacht, die haben sich nicht bekehrt. In der Regel nicht. Ja? Die haben gespottet, Paulus auf dem Areopag. Naja, wir wollen dich das nächste Mal wieder hören. Ne? Ist ja ganz interessant, was du da zu sagen hast, aber glauben können wir das ja eigentlich nicht. Ja? Aber letztlich hat Gott damit diese ganzen Leute gerichtet und zu Schanden gemacht. Dass sie diese Botschaft vom Kreuz nicht angenommen haben, das war ihr tödlicher, entscheidender Fehler. Das war, hat nicht irgendeinen Mangel an dieser Botschaft offenbar gemacht, ja. Sondern es hat offenbar gemacht, dass es Gott wohlgefallen hat, die Großen und Weisen und Gescheiten dieser Welt zu Schanden werden zu lassen. Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott durch die Torheit der Verkündigung, diejenigen zu retten, die glauben. Schaut, es gibt einfach einen gewissen Unterschied zwischen Glaube und Verstandeserkenntnis. Es ist ja nicht so, dass die Bibel irgendwie sagen würde, der Verstand müsste ausgeschaltet werden oder beiseite gesetzt werden. Gar nicht. Die Bibel lehrt nur und zeigt, dass der Verstand des sündigen Menschen durch seine Herzensbosheit verfinstert ist. Der Verstand des Menschen ist ein wertvolles Instrument eigentlich, um Dinge zu erkennen, um Zusammenhänge zu erkennen, um Wahrheiten erfassen zu können. Und als solche dürfen wir den Verstand durchaus wertschätzen. Ja? Wahres Christentum hat nichts gemeinsam mit Mystik, ja, wo die Leute bloß auf irgendwelche inneren Eingebungen und Gefühle achten. Überhaupt nicht. Ja. Und wenn wir die Bibel richtig verstehen, mit einem erleuchteten, durch den Heiligen Geist gereinigten und erleuchteten Verstand, dann wundern wir uns, wie logisch, wie klar diese Botschaft ist, wie alles zusammenhängt. Das ist ja etwas Herrliches. Nur dem Ungläubigen sind diese Dinge verborgen. Er kann sie nicht erkennen, weil sein Herz voller Rebellion gegen Gott ist. Die Welt hat durch ihre Weisheit den wahren Gott nicht erkannt. Erinnern wir uns an Römer 1, ab Vers 18, dieses Urteil über die Menschen, die eigentlich Gott hätten erkennen können und sollen an der Schöpfung und die es nicht getan haben und die deswegen von Gott verworfen worden sind. Ja? Aber Gott hat etwas einen anderen Weg gewählt. Nicht Verstandeserkenntnis, sondern Herzensumkehr. Nicht hochtrabende philosophische und wissenschaftliche Erkenntnisse, sondern eine ganz schlichte Botschaft. Der Sohn Gottes wurde Mensch für euch. Er starb am Kreuz, um deine und meine Schuld und Sünde vor Gott zu sühnen. Es gibt ein Gericht Gottes, es gibt einen Zorn Gottes, es gibt eine Hölle, ein ewiges Feuer für die, die rebellisch und sündig sind. Das sind Botschaften, die wir heute fast nicht mehr hören. Das traut sich fast niemand mehr, den Menschen zu sagen. Und doch sagt die Bibel, das ist das biblische Evangelium. Ja? Und weil es das gibt, brauchen wir Rettung. Und weil Gott voller Liebe und Barmherzigkeit ist, hat er Rettung bereitgestellt für uns in dem Sühnopfer des Herrn Jesus Christus. Dort voll und ganz und auf ewig, außerhalb dieses Sühnopfers niemals und nicht und auf keinerlei Weise, wie auch immer die Menschen das meinen. Das ist dieses Ärgernis des Kreuzes. Nur Jesus Christus allein ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nur das Kreuz kann retten, nicht menschlicher Verstand und menschliche Weisheit. Und wer eine solche Botschaft verkündigt, so wie Paulus das getan hat, kann man sagen, ist doch töricht. Ja? Gott hätte das ganz anders machen müssen. Er hätte ein paar Marketing-Spezialisten konsultieren müssen. Wie kann man so eine Botschaft möglichst akzeptabel und interessant rüberbringen und garnieren? Heute weiß man das ja. Heute weiß man, wie man die Dinge rüberbringt, damit die Leute sie gerne akzeptieren. Und Gott tut es gar nicht so. Er stellt da irgendwelche Leute an als Prediger und predigt eine Botschaft, von der er genau weiß, dass viele sie gar nicht akzeptieren werden. Ja? Das ist irgendwie unweise. Ja? Das ist irgendwie nicht der Weg dieser Welt. Ja? Und heute sind viele Christen, die wollen genau diese angeblichen Fehler Gottes wieder korrigieren, indem sie anfangen, die christliche Botschaft genau auf diesem stromlinienförmigen und den Menschen angepassten Weg zu verkündigen. Aber Gott hat die Verkündigung des Wortes vom Kreuz eingesetzt als den Weg, dass Menschen gerettet werden. Und zwar nicht durch Verstandesweisheit, sondern durch Glauben. Und schaut, Glauben ist eine Herzenssache. Ja, da spielt der Verstand durchaus mit. Aber die letzte Entscheidung, glaube ich an den Herrn Jesus Christus oder nicht, die wird in meinem Herzen getroffen, nicht in meinem Verstand. Ja, da ist auch der Widerstand oftmals gar nicht so sehr im Verstand, sondern im Herzen. Ja, ich will mich nicht völlig diesem Herrn ausliefern. Ich will nicht mein Eigenleben, meine Sünden völlig dran geben. Ja? Ich will etwas behalten von meinem Ich-Leben. Das sind oft die Dinge, die die Bekehrung von Menschen schwer machen. Nicht, dass sie nicht verstehen könnten, die Botschaft vom Kreuz, sondern dass sie es nicht wollen. Gott hat die Verkündigung des Evangeliums verordnet, um Menschen zu retten. Das ist etwas Wunderbares. Und diese, wo das Evangelium in aller Einfalt und in der Kraft des Geistes Gottes verkündigt wird, da werden Menschen gerettet. Da kommen Menschen zum Glauben. Vielleicht nicht immer viele. Vielleicht erst nach langen Kämpfen. Wir sind oft so gewöhnt, nach Instant-Erfolg zu gucken. Ja, heute Verkündigung und morgen 20 Bekehrungen, sonst hat es nicht gepasst. So geht es nicht. Ja? Gott weiß, wann dieses Wort tief im Herzen wirkt und überführt und zur Neugeburt letztlich leitet. Ja? Da müssen wir geduldig sein. Aber wir dürfen wissen, das Wort vom Kreuz ist auch heute noch eine Gotteskraft. Noch einmal diese Torheit. Ja? Paulus hat nicht bedürfnisorientiert, nicht kundenorientiert gearbeitet. Ja? Die Juden fordern ein Zeichen. Die Griechen verlangen Weisheit. Und Paulus geht gar nicht drauf ein. Er sagt, nee, ich biete euch das gar nicht, was ihr gerne von mir hören wollt. Ja? Ich biete euch was ganz anderes, was ihr nicht hören wollt. Das sollt ihr hören. Ja? Torheit. Aber darin liegt die Kraft auch heute noch, dass wir diese Botschaft, von der der moderne Mensch vielleicht noch viel weiter weg ist als die damaligen Menschen, dass wir sie immer noch in derselben einfachen und einfältigen Weise verkündigen wie damals Paulus. Darin liegt der Segen und die Kraft wahrer Evangelisation, auch heute noch. Wir verkündigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Ja. Wer ist Jesus Christus? Das ist die große Frage für die Menschen heute. Daran entscheidet es sich. Können wir erkennen, das, was Paulus einmal im 2. Korintherbrief sagt, die Herrlichkeit Gottes auf dem Angesicht Jesu Christi? Dass es eben nicht irgendein Weisheitslehrer ist, ein Rabbi, einer von den Sprücheklopfern, von denen es Hunderte und Tausende gibt, irgendeine Religion, irgendeine Botschaft, sondern dass es der Sohn Gottes ist, dass er selber Gott ist und dass er alleine das Heil bewirkt hat, nicht durch Worte allein, sondern durch seinen Tod am Kreuz. Ja, das ist Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Der Herr Jesus ist Gott von Wesen. Er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Durch ihn gibt Gott Errettung und durch nichts anderes. Die törichten Dinge Gottes, die törichten Maßnahmen Gottes sind weiser als die Menschen. Das Schwache, Gott hat den Herrn Jesus in Schwachheit am Kreuz hingegeben. Ja? Der Herr sagt selber, ich hätte Legionen Engel rufen können, kein Problem, alle zu vertilgen, die mich antasten wollten. Ja? Er ist schwach geworden. Er hat sich ausgeliefert in die Hände der Sünder. Er hat etwas getan, was ihn in den Augen sowohl der Juden, die einen mächtigen Messiaskönig wollten, der die Römer endlich rauswirft, disqualifiziert hat. Genauso wie die Griechen, die gerne einen Philosophen wollten, der einen runden Bauch hat und weiß, wie man gut lebt, wenn ich das mal so vereinfacht sagen will, anstatt einen, der stirbt für andere. Ja? Das ist ein Ärgernis. Das passt nicht. Passt nicht in unsere Weltanschauung. Schaut, und das Wort vom Kreuzesevangelium fordert auch heute noch die Menschen heraus. Denkt um. Ihr könnt alles vergessen, was ihr bisher über euer Leben und über euch selbst, über Gott und die Welt gedacht habt. Ja? Schaut die Sache mal von Gottes Perspektive an. Da sehen die Dinge anders aus. Entweder seid ihr bereit, diese Botschaft von Gott von Herzen anzunehmen, oder aber ihr geht verloren und werdet zu Schanden, wenn ihr diese Botschaft ablehnt. Das war zu Paulus Zeiten so, das ist auch heute so. Schaut, und das ist nochmal ganz, ganz wichtig, weil wir heute auch ganz raffinierte Verführung in der Gemeinde haben, die genau über diese Schiene der Weltweisheit und dem Verstand der Verständigen funktioniert. Ich rede jetzt gerade auch von der Bibelkritik, die ja in ganz, ganz vielen Kreisen um sich gegriffen hat, wo Menschen, die sich Wissenschaftler und Forscher und Theologen nennen, sagen, ja Leute, ihr könnt doch die Bibel nicht einfach so nehmen, wie sie geschrieben steht. Das geht doch nicht. Da sind doch lauter Sachen drin, die muss man symbolisch verstehen. Das ist nicht so, wie es da war. Ja, das sind also Geschichten, dass man da erzählt, ja, die Sintflut, die war gar nicht weltweit, die war nur da irgendwo in ein paar, in der Region vom Zweistromland, ja, und das kann man gar nicht so verstehen, wie das da geschrieben ist. Ihr müsst da die höhere Erkenntnis haben, ja, das ist anders, ja. Trotzdem sind wir Christen, das ist doch klar, ja, natürlich sind wir gerettet, ja, aber ihr Lieben, Blut Jesu Christi, das kann doch nicht sein, ja, wir können doch nicht durch sowas erlöst werden, das. Ja, so reden heute Tausende von Pfarrern, von Religionslehrern, von Leuten, die sich als Christen bezeichnen und die Autorität und Wahrheit der Bibel mit einem hochmütigen Lächeln einfach in Frage stellen und leugnen und sagen, da stehen wir drüber. Wisst ihr, wir haben das erkannt. Ja? Wir haben die Gnosis, die Erkenntnis. Das alles ist fürs einfache Kirchenvolk. Die, ja, die es nicht anders können, die können das glauben, aber wir doch nicht. Und schaut, genau über diese Schiene läuft heute auch die Versuchung ab, zum Beispiel in der Arbeit, zum Beispiel für unsere Lieben, die vielleicht mal ein technisches Fach studieren wollen, die also auch in diese höheren Weihen der Gnosis und der Welterkenntnis vordringen. Ja, ja, dann sag doch mal, ich glaube, dass Gott die Welt in 6 Tagen erschaffen hat. In 6 richtigen Tagen. Ja? Dann muss man mal die Reaktionen hören. Ja? Und was brauchen wir? Wir brauchen den Mut, die Schmach des Christus zu tragen. Wir brauchen einfach das Wissen. Schaut mal, diese ganze Weltweisheit, diese ganzen intellektuellen Einwendungen gegen die Wahrheit der Bibel sind nichtig vor Gott. Gott hat sie zunichte gemacht. Gott hat sich entschlossen, nicht die zu segnen, die irgendwelche eigenen Gedankenspekulationen über die Bibel anstellen, sondern die, die mit einem kindlichen Glauben das Wort Gottes als wahr annehmen. Und Christus, den Gekreuzigten, das Zentrum dieser Botschaft, mit einem kindlichen Glauben annehmen. Ja, ich weiß, er starb für mich. Ja, das ist ein Kinderlied. Ja. Und so ist die Botschaft im Grunde geartet. Ganz einfach, ganz klar. Und wehe uns, wenn wir uns beeindrucken lassen von den Einwänden und Spitzfindigkeiten der Wissenschaft. Das ist der Nachfolger der Gnosis und der Philosophie. Ja. In der Wissenschaft dürfen wir unterscheiden zwischen echten Fakten, ja, die ja niemand abstreitet, und zwischen den Methoden und Gedanken, wie diese Fakten eingeordnet werden, wie sie in ein Gebäude, ein Gedankengebäude einsortiert werden, wie alles sein soll. Und die Fakten sind Fakten, ja, wenn sie wirklich sauber erarbeitet sind. Aber das Gedankengebäude ist griechische Philosophie, Spekulation, ja, und nicht Gottes Wahrheit. Und wir sollten wissen, die Bibel ist geoffenbarte Wahrheit Gottes. Das ist tausendmal höher und auf einer ganz anderen Ebene als das menschliche Wissen und die menschliche Weisheit. Ja? Es sind Dinge, die der Mensch nie ergreifen und nie verstehen kann. Die sind uns geoffenbart durch das Wort Gottes, durch den Geist Gottes. Und wir sollten das erkennen, dass kein Mensch, kein wissenschaftlicher Forscher, und wenn er sich noch so Theologe nennt, da auch nur etwas dran kratzen kann. Er versteht die Dinge gar nicht. Er ist verfinstert. Wir haben eine höhere Erkenntnis und selbst das kleinste Kind, das etwas von der Bibel auswendig gelernt hat, hat mehr vom Herrn und von dieser Erkenntnis als der größte Professor der Theologie, der nicht gläubig ist, mit einem kindlichen Herzen gläubig ist. Dessen Verdammnis wird schwerer sein als die von vielen Säufern, Trinkern und Mördern. Ganz gewiss, wenn wir Gottes Gedanken richtig verstehen. Ja? Also lassen wir uns nicht berauben durch Philosophie, lassen wir uns nicht berauben durch die Menschenweisheit, dass wir uns verleiten lassen würden, die Wahrheit der Bibel in Frage zu stellen durch etwas, was Gott ausdrücklich zunichte gemacht hat, was er verurteilt hat, nämlich die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen. Ja? Das Wort Gottes hat eine herrliche Kraft, aber wenn wir den Zweifeln der Wissenschaft und der Menschenweisheit Raum geben, dann werden wir dieser Kraft beraubt. Das ist eine ganz ernste Sache. Ja? Und wir sehen das manchmal sogar an Menschen, die eine Zeit lang mal Diener Gottes und Diener des Wortes waren. Sobald sie der Bibelkritik und dem Zweifel Raum gegeben haben, ist ihre Kraft gewichen, wie bei Simson. Ja? Und sie wurden umhergeführt als Narren in der Öffentlichkeit. Ja? Als Mystiker, als solche, die den gröbsten Verführungen jetzt nachrennen, weil sie das Wort Gottes verlassen haben. So lasst uns das wirklich erkennen. Gottes Gericht über die Menschenweisheit. Dass wir wissen, wir haben eine höhere Wahrheit. Ja, ich möchte gerade mal vielleicht aus dem zweiten Kapitel etwas vorwegnehmen. Aus Vers 12 ab, wo es heißt, wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Ja? Wir haben eine Wahrheit, die viel höher steht als jede Wissenschaft und jeder Verstandesdünkel der sündigen Menschen. Das sollten wir uns immer wieder bewusst machen. Ja, Vers 26 folgende geht Paulus noch einmal ein auf die Berufung. Wer wird denn Christ? Ja. Zu der Zeit, wo das Christentum echt war, waren es wirklich die Armen, die nichts waren, die am Rand waren, nicht das Establishment, ja, nicht die Großen. Später, wo unter Konstantin diese römische Kirche als Hurenkirche, als Weltkirche sich etabliert hat, da war das anders. Ja. Jeder, der Karriere machen wollte, jeder, der groß rauskommen wollte beim Kaiser, wurde Christ. Damit war die wahre Gemeinde zerstört. Ja. Aber wo Gottes Ordnung noch gegolten hat und das Evangelium noch einigermaßen klar verkündigt wurde, da waren es das Törichte der Welt, das Schwache, nicht das Starke, das Unedle, das, wo die Leute die Nase gerümpft haben, gesagt, so ein Penner, ja, unmöglich, Abschaum. Ja. Solche Leute waren es, die gerettet wurden durch die Gnade und die dann als Kinder Gottes weit über denen standen, die sich groß etwas eingebildet haben auf ihre menschliche Größe, auf ihre Fähigkeiten. Ja. Und das müssen wir sehen. Wir sollen nicht versuchen, in den Augen der Welt stark und weise und gut zu sein. Ja? Wenn wir anfangen, in den Augen der Welt als etwas Großes und Respektables und Wichtiges dazustehen, dann haben wir unsere Berufung verfehlt. Dann sind wir vom Herrn abgewichen. Dann haben wir sein Wort verraten. Das mal ganz klar zu sagen. Ja? Gott will es so, dass die Gemeinde in der Welt töricht ist, schwach, verächtlich, verworfen. Wir sollen die Schmach, die unseren Herrn Jesus Christus getroffen hat, mittragen. Wenn wir das nicht tun, ja, erweisen wir uns dann wirklich als solche, die dem Herrn angehören und die ihm dienen? Ja, das gilt im Großen und im Kleinen. Ich denke, überall, wo wir mit der Welt in Berührung kommen, kriegen wir etwas ab von dieser Schmach. Und je mutiger wir das Wort vom Kreuz bezeugen, desto mehr kriegen wir ab. Wohl uns, wenn uns das Freude macht, wenn wir im Herrn dankbar sind dafür. Wenn wir sehen, genau so muss es sein, ich bin auf dem richtigen Weg. Ja? Wenn es anders wäre, müsste ich mich echt fragen, was ist los? Wo bin ich falsch? Ja? Gott hat erwählt. Gott hat souverän entschieden. Gott hat solche berufen, die in den Augen der Welt nichts sind, damit er das zunichte mache, was etwas ist, was etwas sein will. Ja? Wollen wir auch etwas sein in der Welt? Dann möge uns der Herr reinigen von solchen Dingen, dass wir es nicht mehr wollen, dass wir wirklich diesen Platz der Verwerfung und der Verachtung mit unserem Herrn teilen. Weil Gott wird auch das zunichte machen, was im christlichen Bereich etwas sein will. Ganz gewiss. Ja. Damit sich vor ihm kein Fleisch rühme, kein sterblicher Mensch, nichts Geschaffenes, soll Ehre haben und sich vor Gott rühmen. Den Korinthern musste er mal sagen, ja, wenn ihr Gaben habt, was rühmt ihr euch denn eure Gaben? Ja? Ihr habt sie doch empfangen von Gott. Ist doch nicht euers. Da könnt ihr euch doch überhaupt nichts selber drauf einbilden. Ja? Das Fleisch trachtet danach, eigene Ehre zu haben. Ich will etwas sein vor den Menschen. Ja? Ich will durch irgendetwas glänzen. Ja? Durch mein Aussehen, durch meine Fähigkeiten, durch meine guten Noten, durch meine fleißige Arbeit, durch mein Auto. Ne? Da gibt es so viele Dinge, wo man angeben kann, wo man seinen Status vor den Augen der Menschen verbessern kann. Aber Gott will nicht, dass sich irgendein Geschöpf rühmt und selber etwas anmaßt. Ja, und was ist unser Geschenk? Was hat Gott uns gegeben? Durch Gott sind wir in Christus Jesus. Es gibt eigentlich nichts Kostbares und Herrlicheres als dieses, dass wir in Christus sind, dass wir Teil von dem Herrn sind in einer gewissen Weise, dass wir ihm angehören, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, eins geworden sind im Geist. Wer Christus angehört, der ist ein Geist mit ihm. Und damit ist all der Reichtum und die Herrlichkeit unseres Herrn in einer gewissen Weise uns zugeflossen. Das ist das, warum Paulus sagen kann, ich verzichte auf eure ganze Weisheit, auf eure Philosophie, auf all das, was ihr mir da anbietet an tollen Werten, das ist für mich, kann ich vergessen, ja, das ist Dreck, Nichtigkeit, auch die ganze jüdische Lehre, die ja auch sehr beeindruckend war, ja, was die Israeliten, die Pharisäer da zusammengebracht haben an Gedanken, an Menschengedanken über die Bibel. Das hat er alles verlassen, hat gesagt, das ist Dreck, ich lasse es hinter mir. Ja? Die Herrlichkeit des Christus ist über die Maßen viel kostbarer als das, was die Menschen und die Welt zu bieten hat. Ihr seid in Christus Jesus. Ihr gehört zu ihm. Er ist uns von Gott gemacht worden zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Ja? Wir haben keine Weisheit in uns selbst. Seien wir doch zufrieden damit. Christus ist unsere Weisheit. Wir haben keine Kraft in uns selbst. Der Herr ist meines Lebens Kraft. Wir haben keinen Sieg in uns selbst. Der Herr Jesus ist unser Sieg. Er gibt uns den Sieg. Ja? Und diese Abhängigkeit, dieses Nichts-Sein-Wollen in sich selber, aber alles haben in dem Herrn Jesus, das ist eigentlich diese Herzenshaltung, die Paulus den Korinthern und uns auch, denke ich, ans Herz legen will. Dadurch werden wir stark im Glauben. Dadurch erkennen wir auch, dass alle Angebote der Welt uns überhaupt nicht interessieren brauchen. Ja? Da gibt es nichts, was besser wäre als Christus. Ich erinnere nur an den Kolosserbrief, wo das auch nochmal sehr ausführlich ausgeführt wird, bei anderen Gläubigen, die auch in diese Gefahr, in diese Falle hineingelaufen sind. Er ist uns zur Weisheit gemacht, aber auch zur Gerechtigkeit. Wir haben keine Gerechtigkeit in uns. In uns selber sind wir Sünder. Aber in Christus sind wir Heilige und Gerechte. In ihm, weil wir in Christus vor Gott stehen. Das ist dieses Geheimnis auch der Stellung in Christo vor Gott, das so viel auch uns eigentlich an Gesundung, an geistlichem Segen und Kraft geben kann, wenn wir es recht verstehen. Er ist unsere Heiligung. Nicht, dass wir uns in mühsamer Selbstheiligung irgendwie abrackern und versuchen, unser Fleisch besser zu machen, ja, sondern Christus ist unsere Heiligung. Und dann bedeutet es, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Einen anderen Ruhm gibt es nicht. Alles, was ich habe, habe ich von Gott aus Gnaden empfangen. So dürfen wir es wissen. So dürfen wir es auch bezeugen vor den Menschen, wenn wir ihnen das Evangelium weitergeben. Zum Abschluss noch vielleicht ein paar Gedanken zu diesen ersten Versen des zweiten Kapitels. Paulus hat eines gewusst. Wenn ich den Korinthern das Zeugnis Gottes so verkündige, wie sie es als Griechen vielleicht gewohnt waren, wie sie es erwartet haben, mit Redeweisheit und mit allen Tricks, dann letztlich beruht ihr Glaube auf einem falschen Fundament. Ja? Ich habe mich bekehrt, weil der so überzeugend geredet hat. Weil der so eine Ausstrahlung hatte, der Mann. Ja? Schrecklich. Das ist ganz gewiss ein falsches Fundament. Ja? Sondern nicht die Menschen, nicht die Botschafter sollen im Vordergrund stehen bei biblischer Evangelisation, sondern das Wort, das sie verkündigen, ganz unabhängig von dem Werkzeug, das in jedem Fall schwach und fehlerhaft ist, ja, und das eigentlich zurücktreten sollte, in den Schatten treten sollte, damit das Wort ans Licht kommt. Und in dieser Weise hat Paulus verkündigt. Er war angefochten. Er hatte Not. Er war vielleicht auch krank. Er hat in Schwachheit mit viel Furcht und Zittern das Evangelium verkündigt. Aber eines war da, und das fehlt heute in der modernen Evangelisation ausnahmslos, wo man sich auf Methoden und Menschenwerke verlässt. Die Kraft Gottes war da. Da sind nicht irgendwelche Wunderzeichen gemeint, wie die Pfingstler das vielleicht ausdeuten würden, dass Paulus da so überwältigende Wunder getan hat, dass die Leute geglaubt haben. Ja, das war noch nie der Sinn der Wunder und es war nie der Weg Gottes. Ja, sondern der Glaube kommt aus dem Hören und die Verkündigung, das ist, der Glaube kommt aus der Verkündigung und die Verkündigung kommt aus Gottes Wort. Ja? Nicht aus Wundern kommt der Glaube, sondern die Kraft Gottes, die da offenbar wurde in der Verkündigung von Paulus, das war die Kraft, die in dem Wort Gottes angelegt war. Paulus ist sozusagen diesem göttlichen Wort der Kraft nicht im Weg gestanden. Er hat nicht mit menschlichen Methoden diese Kraft gehindert und gehemmt und gebrochen, sondern er ist zurückgetreten als Knecht Gottes und hat dieses Wort sozusagen ins Rampenlicht gestellt und frei wirken lassen. Das war das Geheimnis seiner Evangelisation. Und vor diesem Licht sollten wir auch die modernen Versuche, das Evangelium den modernen Menschen nahezubringen, ganz nüchtern und klar geistlich beurteilen. Die große Show, der große Rummel, diese ganze Beiwerk, das heute drumherum gesucht wird, bedeutet im Grund, dass das Kreuz des Christus entkräftet wird und diese Kraft Gottes fehlt und dafür der Glaube, ja, auf Menschenweisheit beruht, auf Menschenwerk. Oh, die Musik war so schön, ja. Ich war zu Tränen gerührt, irgendwie dachte ich, ich muss auch was für Jesus tun, ja. Ja, das hört man manchmal, solche Dinge. Ja, wenn Menschen sich gefühlsmäßig entschieden haben und hinterher stellt sich raus, da ist gar keine Buße da, da ist kein Leben aus Gott, die leben hinterher weiter wie vorher. Ja, warum denn dann? Was haben sie denn da gemacht? Sie waren beeindruckt, aber nicht von Gottes Geist, von Gottes Wort, sondern von dem Menschlichen drumherum. Und das kann zwar ein bisschen menschliche Bewegung erzeugen, aber keine Wiedergeburt und kein neues Leben, das dann wirklich auch in der Treue zum Herrn weitergeführt wird. Ja? Deswegen ist auch für uns so wichtig, dass wir diesen Mut haben, die Botschaft Gottes wirklich in der Kraft des Heiligen Geistes zu verkündigen, in aller Schlichtheit und Einfachheit, in aller Klarheit, in allem Bewusstsein. Was ich sage, wird vielen eine Torheit sein, vielen ein Ärgernis sein, aber es wird Menschen geben, für die ist es Gottes Kraft. Für die ist es eine verwandelnde und rettende Botschaft, durch die ihr Leben neu wird. Und deswegen lohnt es sich, vor den anderen töricht dazustehen. Lohnt es sich, wirklich dieses Wort weiterzugeben, unverfälscht, ohne Stromlinie, ohne menschliche Überlackierung, ja, damit es netter aussieht, sondern so, wie es Gott gegeben hat. Ganz schlicht und rau und so, wie es eben wirklich auch der Apostel Paulus durch den Geist Gottes gepredigt hat. Möchte der Herr uns Gnade schenken und den Mut und auch die Gelegenheit, persönlich und auch als Gemeinde immer wieder diese kostbare Botschaft, das Wort vom Kreuz, so in der Kraft des Geistes weiterzugeben. Auch heute noch wird sich Gott zu seinem Wort stellen und wird als Frucht gerettete Menschen schenken. Amen.
Thank you.